Du kannst positiv wie negativ projizieren. Die Projektion kann dort nicht stattfinden, wo du die Augenhöhe hast. Unser Körper und unsere Seele sind unmittelbar verbunden. Wer nach innen schaut, erwacht. Was ist mein Anteil, damit ich wieder in die Gestaltungs- und Handlungsmacht komme?
Gesundes Leben ist gelingende Beziehung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hallo Miriam.
Hallo Sven.
Du kennst bestimmt ja auch das Sinnbild vom halb leeren, oder? Eben auch vom halb vollen Glas Wasser. So quasi, wenn jemand immer nur das halb leere Glas Wasser sieht, mit anderen Worten, sieht er dann in jeder Lebenssituation auch immer zuerst das Negative. Ist das eine Projektion?
Du startest schon gleich mit unserem Thema.
Ich bin schon mittendrin.
Und ist bei dir das Glas heute halb voll oder halb leer?
Bei mir ist, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich, nicht immer, das geht ja nicht, aber meistens ist es halb voll. Ich bin so, kann ich mal sagen, von meinem Wesenstyp her wirklich ein sehr positiver Mensch.
Projektion ist ja am Ende, dass wir im Außen etwas sehen, was nicht wirklich ist, sondern was viel mehr mit unserem inneren Zustand zu tun hat. Wir sehen uns selbst im Außen. Das heißt also, ist das Sinnbild, was du dort beschreibst, schon Projektion? Es ist so, dass du deine Stimmung auf das Glas projizierst. Und je nach deiner inneren Stimmung bewertest du dementsprechend, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.
Also das heißt, es ist eine Projektion. Zumindest interpretiere ich es so. Es gibt ja wirklich Menschen, die, egal in welcher Situation, sei es bei der Arbeit, zu Hause oder in der Freizeit, immer die Gefahr oder eben das Negative sehen.
Und genauso gibt es das Gegenteil, diejenigen, die immer das Positive sehen. Und deswegen ist ja das, was wir dann auch besprechen, das Beste ist die Augenhöhe, die Realität zu beschreiben, ohne sie zu bewerten. Und mit dem Glas Wasser wäre das Glas zur Hälfte gefüllt.
Und das Ziel wäre, dass das Glas voll ist.
Muss ja nicht unbedingt sein. Manchmal reicht ein halbvolles Glas. Also ich denke, dass das wichtig ist, dass im ersten Schritt es einfach zu beschreiben, wie die Realität ist. Und du kannst sie ja im nächsten Schritt für dich bewerten.
Wir haben natürlich auch jetzt für dieses Thema einen Fall herausgepickt, wo es darum geht, dass ein Mann, wir nennen ihn jetzt mal Stefan, zu dir in die Beratung kam und berichtete, dass alle Menschen um ihn einfach immer aggressiv seien und dass er angefeindet wird von allen. Er würde ständig in Konflikte geraten, worüber er sich erschöpft hätte und gleichzeitig hätte er seit Jahren Schmerzen.
Genau, wir haben uns das Thema überlegt, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, dass wir dazu in der Lage sind, Realitäten zu sehen. Und zwar wirklich zu sehen, was im Außen ist und zu differenzieren, was ist in unserem Inneren. Um dann dementsprechend realistisch auch bewerten zu können, beurteilen zu können und Entscheidungen treffen zu können. Und dort, wo Krankheit, wo Erschöpfung stattfindet, ist ganz häufig, dass wir im Außen etwas sehen, was letztendlich nicht wirklich so ist. Und wir arbeiten uns daran ab. Anstatt, dass wir im Innen gucken. Und C.G. Jung hatte mal gesagt, wer nach außen blickt, der träumt und wer nach innen schaut, der erwacht. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage, sich innerlich zu überprüfen, um dann eben zu sehen, was findet tatsächlich um mich herum statt. Und du hast die Situation beschrieben, den Fall, den wir uns ausgesucht haben. Vor vielen Jahren, es war kurz nach einer Mittagspause, da wartete schon mein Klient, der Stefan, und mich flog schon eine Atmosphäre an, ohne dass ich diesen Menschen schon auch überhaupt gesehen hatte. Da schwang Aggression mit in der Luft. Und wir gingen in das Therapiezimmer, setzten uns gegenüber und ich fragte, was sein Anliegen wäre. Und da berichtete er, dass er seit Jahren Schwierigkeiten mit anderen Menschen in Beziehung hätte. Das heißt also, dass er ständig mit Aggression zu tun hat, ob das privat oder ob es beruflich auch ist, immer wieder in Konflikte kommt und darüber dann körperlich auch unter Schmerzen leiden würde und sich immer wieder in den Konflikten, in den Kämpfen auch mit anderen Betroffenen erschöpft hat. Und das wollte er jetzt in der Therapie angehen.
Zur Klärung möchte ich nochmal diese zwei Begriffe, die du am Anfang erwähnt hast, eben das Innen und das Außen, vielleicht nochmal ganz konkret thematisieren. Also ist das Außen alles, was an jemand herbeigetragen wird? Also das heißt, alles, was im Außen eben passiert, das sind andere Menschen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen klarer beschreiben, was innen und außen ist?
Ja, das Innere ist das, was in uns stattfindet, in unserer Psyche, und das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle. Das ist unser Seelenleben, wer wir innerlich sind im Innen. Und unsere Umwelt ist das Außen. Das ist das, was außerhalb von uns stattfindet.
Und vielleicht jetzt nochmal zum ursprünglichen Begriff zurückzukommen, zur Projektion per Definition. Was ist denn oder ab welchem Moment ist es eine Projektion?
Projektion ist es, indem ich etwas, was in mir stattfindet, an Gefühlszuständen, an Erlebnissen, an Bewertungen, an Gedanken, was in dir ist, das wirfst du sozusagen nach außen, das schiebst du von dir weg und siehst es in einem anderen Menschen oder auch in einer Situation. Und Projektion ist vom Psychologischen her, das ist ein Abwehrmechanismus der Psyche. Das heißt, das, was die Psyche nicht verarbeitet hat, nicht integriert hat, wo sie sich nicht drüber bewusst ist, das projiziert sie sozusagen nach außen, und dann fängst du an, dich im Außen zu sehen, ohne dass du weißt, dass du es eigentlich bist.
Mir kommt jetzt ganz spontan der Begriff Triggern in den Sinn. Wir alle kennen den Begriff, dass jemand einen triggert. Und bedeutet das jetzt, dass eine Projektion stattfindet?
Der Moment des Triggerns ist noch nicht sofort eine Projektion. Der Triggermoment ist, dass jemand im Außen durch eine Aussage oder auch durch eine Handlung eine Verletzung in dir berührt, einen wunden Punkt in dir berührt. Das ist erstmal das Triggern. So, und dann ist die Frage, wie reagierst du? Reagierst du aus deinem Schmerz heraus, dann reagierst du über, weil du in deiner Reaktion all das schon reinpackst, was überhaupt nicht in der Intensität angemessen ist, was das äußere Verhalten gewesen ist, sondern du verhältst dich dann in dem Fall aufgrund deines inneren Zustandes. Kann man sich einfach vorstellen, wenn wir eine heile Haut haben und da fasst dich jemand an, dann tut es nicht weh, ja? Aber wenn du eine offene Wunde hast und dann kommt dir jemand dort nah oder berührt dich, dann kriegst du sofort Schmerzen und dann reagierst du dementsprechend. Und es wäre zum Beispiel, wenn jemand eine Verletzung durch eine Beziehung erfahren hat, wo er möglicherweise nicht gesehen worden ist oder wo er eine Erfahrung gemacht hat, dass jemand ihn niedergeschrien hat, dass er dann möglicherweise, wenn er einen lauteren Mensch vor sich hat oder jemand, der in einer ähnlichen Art und Weise spricht wie der Mensch, der ihn ursprünglich verletzt hat, dann erinnerst du dich, dann fühlst du dich angetriggert, dann fühlst du den alten Schmerz verbunden mit der gesamten Situation, und das ist ja nicht bewusst, so, und dann handelst du daraus.
Ich möchte wie die Gegenfrage stellen, kann man auch positiv getriggert werden?
Du kannst positiv wie negativ getriggert werden und kannst positiv wie negativ projizieren.
Und wenn man getriggert wird, dann lohnt es sich hinzuschauen.
Auf alle Fälle, denn das ist wichtig. Die Frage ist, wenn du den Schmerz spürst, dann kannst du und dann könntest du anfangen auch zu projizieren, wenn der Betroffene nämlich plötzlich seinen Vater sieht oder seine Mutter sieht oder seinen ehemaligen Kollegen oder seine ehemalige Partnerin sieht, die ihn verletzt hat, dann fängt er an, überzureagieren und zu bekämpfen, und dann läuft sozusagen die alte Handlung ab. Du kannst aber auch in dem Moment, wo du in einer Beziehung berührt wirst, wo du dort möglicherweise Schmerzen spürst, dass du nicht gegen angehst, dass du nicht sofort reagierst, sondern du trittst einen Schritt zurück, bleibst in deinem Inneren. Das heißt also, du fühlst in dich hinein und fragst dich, was läuft gerade in mir ab? Also, was fühle ich gerade? Welchen Punkt berührt der andere? Kenne ich diese Gefühle? Kenne ich die Gedanken? So, und wenn du es dann geordnet hast, dann kannst du nochmal auf eine andere Art und Weise reagieren, nämlich genau angemessen, dass du siehst, wen hast du in der Gegenwart vor dir? Und dann läufst du nicht Gefahr zu projizieren. Projektion ist aber immer unbewusst, ja, das geht sofort. Und das ist auch noch nicht mal unbedingt, dass da jemand schon was getan hat. Du hattest das eingangs mit dem Beispiel gesagt, das Glas ist halb leer oder halb voll, ja. Man kann grundsätzlich mit einer Haltung durchs Leben rennen, ja. Also dann hast du die ganze Zeit eine Brille, eine Perspektive, durch die du auch jeden Menschen siehst, durch die du das Leben siehst, Situation bewertest.
Mhm. Warum projizieren wir? Ist es immer ein Abwehrmechanismus?
Ja, das ist ein Abwehrmechanismus, dass du mit dir nicht innerlich im Bewussten im Gleichgewicht bist, sondern dass etwas, was dort ja dir nicht bewusst ist, dass du es nach außen verlagerst. Das ist immer, um dich zu schützen, um dich ja zu erhalten in dem, was du meinst, was du bist.
So quasi dich von dir selber abzulenken.
Ja, das kannst du natürlich sagen, das kommt am Ende raus, dass du von dir ablenkst, aber du tust es vor dem Hintergrund, um dich zu schützen. Ja, das heißt also, je mehr du bist, wer du bist, je mehr du auch deine ganzen Erfahrungen auch verarbeitet hast, umso weniger musst du projizieren.
Und du hast eben vorhin gesagt, das passiert immer im Unbewussten.
Ja. Ja, das ist so.
Kommen wir zurück zu diesem Fall, zu diesem Stefan. Du hast so eine Atmosphäre beschrieben. Es lag irgendwo eine Aggression in der Luft. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? Beziehungsweise wie hat es sich dann bestätigt oder eben nicht?
Naja, du spürst ja das, was Menschen ausstrahlen, was sie vermitteln. Und da war eine aggressive Stimmung, die er vermittelt hat. Und war aber jetzt so auf den ersten Blick, war sehr freundlich, aber ihn umgab eine aggressive Atmosphäre. Und ich habe das erstmal zur Kenntnis genommen und habe ihm zugehört. Als er dann mir erzählte, dass er sehr viel Probleme eben mit fremden Aggressionen hätte, habe ich ihn gefragt, wie er selbst denn mit Aggressionen umgehen würde, ob er das kennen würde. Und da meinte er, nein, gar nicht. Also er wäre überhaupt kein aggressiver Mensch. Er würde nur ständig auf aggressive Menschen treffen. Und dann läuft es sozusagen ab. Das heißt also, er hat in sich keinerlei Aggression wahrgenommen, sondern komplett in seinem Umfeld überall aggressive Menschen gesehen. Worunter er gelitten hat.
Ja, ist er auch dir aggressiv gegenüber begegnet?
Gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Am Ende gilt es natürlich in der Therapie, den Betroffenen, ja, ihm zur Seite zu stehen, dass er sich auch über die verdrängten Anteile bewusst wird. Und das tust du in der Begegnung, in der Beziehung, die in der Therapie dann entsteht. Und wir haben die Situation, unter die er gelitten hat, die haben wir durchgesprochen. Er hat davon berichtet. Und hat viele Stunden erstmal davon erzählt, wie andere Menschen ihn gegängelt haben. Und ich habe dann die Frage nach ihm gestellt. Wer ist er in diesen Situationen? Wie hat er sich verhalten? Wo war möglicherweise seine Verantwortung? So, und zu Beginn konnte er da überhaupt gar nichts sehen. Und hat aber dann an Situationen gespürt, dass er nicht alleine das Opfer gewesen ist.
Mhm.
Und auf dieser Grundlage fing er dann an, sich anzuschauen, wie er sich eigentlich innerlich auch gefühlt hat. Und was da ein ganz zentraler Punkt gewesen ist, war, dass sein Körper ihm geholfen hat. Ich hatte ja gesagt, er hat eine ganz starke Schmerzproblematik gehabt, die die somatischen Kollegen nicht wirklich behandeln konnten. Das heißt, er hat sehr viele Anwendungen gehabt, Medikamente bekommen, aber die Schmerzen gingen nicht wirklich weg.
Ja.
Und sein Körper half uns in der Therapie, auch zu seinen Emotionen zu kommen. Weil die Schmerzen waren im Grunde genommen ein Ausdruck von verdrängter Aggression.
Das musst du ein bisschen konkretisieren. Also wie halfen die Schmerzen, eben zum Grund zu kommen? Also das musst du vielleicht noch ein bisschen umschreiben.
Wir besprechen ja auch in unserem Podcast immer wieder, dass wir menschenverkörperte Wesen sind. Das ist ja die Psychosomatik auch. Das heißt also, unser Körper und unsere Seele sind unmittelbar verbunden. Und all das, was körperlich stattfindet, wirkt sich auf die Seele aus und alles das, was seelisch stattfindet, auch auf den Körper. Und wir können sagen, dass wenn du vom Grund her gesund geboren wirst, dann reagiert der Körper immer am Ende. Das heißt also, wenn du dich psychisch gesund verhältst, seelisch im Gleichgewicht bleibst, dann kannst du bestmöglich auch körperlich leben. Der Körper beginnt dann krank zu werden, wenn du auf der psychischen Ebene nicht wirklich angemessen verarbeitest und nicht im Dialog bleibst, sondern wenn du negative Dinge immer weiter wegschiebst, nicht darauf reagierst, nicht löst, dass du wesentlich in deinen Beziehungen vorkommst und gut lebst, also dass du in deinem Leben stattfindest, dann fängt irgendwann an, der Körper zu reagieren. Aber auch hier nochmal ganz wichtig, wir haben alle natürlich körperliche Schwachstellen, wir haben alle Voraussetzungen, ne, wo wir sagen können, okay, das sind unsere wunden Punkte. So, und dann reagieren wir mit den Punkten natürlich am schnellsten. Aber dort wirklich zu sehen, sorgen wir für ein Gleichgewicht und für eine Ausgewogenheit auf der psychischen Ebene, wird der Körper nicht reagieren. Und bei ihm reagierte aber der Körper. Mhm. Und mit unerklärlichen Schmerzen. Mhm. Also er war Sportler und man fand an der einen und anderen Stelle natürlich, weil er Leistungssportler gewesen ist, auch Abnutzungserscheinungen. Ja? Und versuchte dann dementsprechend darüber auch die Schmerzen zuzuordnen und zu erklären. Aber das reichte nicht aus. Und so wie du mit deinen Gefühlen in den Dialog treten kannst, so wie du mit deinen Gedanken in den Dialog treten kannst, kannst du natürlich auch mit deinen Körpersymptomen in den Dialog treten. Mhm. Das heißt also, er nahm Kontakt irgendwann zu seinen Schmerzen auf und fühlte in diese Schmerzen hinein. Mhm. Und versuchte dort Emotionen wahrzunehmen. Und zwar nicht, indem er dachte, sondern er fühlte sich in die jeweiligen Schmerzen ein und schaute, mit welchem Gefühl war es verbunden. So, und da kam er das erste Mal an Aggression in sich an. Da fühlte er das erste Mal überhaupt Aggression in sich. Vorher hat er sich nur als Opfer gegängelt, geprügelt gefühlt. Der kämpfte, um sich zu wehren, aber hatte keine Aggression gefühlt. So, und bei den Schmerzen war das erste Mal, dass er Aggression in sich zulassen konnte.
Ich meine, diese Opferrolle, die möchte ich noch so ein wenig thematisieren. Also was für Konsequenzen hatten das, wenn man sich ständig als Opfer fühlt? Also einerseits kommen irgendwelche Symptome auf, Schmerzen. Und irgendwie ist es ja auch unglaublich zermürbend, wenn man, egal in welcher Situation, dass man sich bewegt, sei es bei der Arbeit oder zu Hause, sich immer in der Opferrolle findet.
Ja, und wie? Also jetzt rein von der Schmerzsymptomatik hat er sehr darunter gelitten. Er ist zu vielen Ärzten gegangen, hat stationäre Aufenthalte gehabt und hat wirklich eine Odyssee auch hinter sich gehabt und das half nicht wirklich. Und du musst dir vorstellen, wie sich das anfühlt, ständig unter Schmerzen zu sein. Dann ist es nämlich so, dass du, was du jetzt auch sagst, du kannst dich nicht wirklich bewegen. Dein Bewegungsspielraum wird immer eingeschränkter, weil du permanent diesen Schmerz parallel fühlst und die ganze Zeit immer guckst, was für eine Bewegung kann ich jetzt machen, und du passt deine Bewegung letztendlich dem Schmerzen an. Und du wirst zu einer Reaktion und verlierst immer mehr die Handlungsmöglichkeit. So, das ist in der ganz konkreten Situation bei ihm gewesen. Er hat sich begonnen, als Opfer zu fühlen, seinen Kollegen gegenüber und auch seinen Freunden gegenüber, und wurde dann im nächsten Schritt zum Opfer seines Schmerzens. Mhm. Und in dem Moment, wo ein Mensch, ein erwachsener Mensch zum Opfer wird, dann kann er nichts mehr machen. Das ist das Schlimmste, was es letztendlich gibt. Deswegen ist ein ganz zentraler Aspekt, den wir ja auch immer wieder in Burnout-Zusammenhängen besprechen, dass Menschen nur dann wirklich gesund werden können, wenn sie aus der Opferrolle rausgehen. Das heißt also anerkennen, dass in dem Moment, wo ich erwachsen bin, habe ich immer einen Anteil an der Situation. Ja. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwie Schuld zu suchen, sondern es geht darum zu sehen, was ist mein Anteil, damit ich wieder in die Gestaltungs- und Handlungsmacht komme. Weil solange alle anderen schuld sind und böse sind, und mein Körper auch böse ist, kann ich nichts machen, sondern ich kann nur aushalten. So, das ist immer ein ganz wesentlicher Punkt für Behandlung und auch für Therapien, dass die Betroffenen aus der Opferrolle rausgehen.
Habt ihr herausgefunden, wo das begonnen hat oder von wo das kam, dass er eben in diese Opferrolle hineingeriet?
Also er hatte eine Situation, und auch das war doppelt gelagert. Er kam aus einem Elternhaus, wo er zwei Geschwister noch hatte. Und er war letztendlich in einer Konstellation, als mittleres Kind in der Sandwich-Position, wo er eigentlich immer eins auf den Deckel bekommen hat. Das heißt also, er wurde nie wirklich zugelassen und unterstützt. Und wenn er mal ja seine Meinung gesagt hatte, dann gab es entweder von oben etwas, oder es gab auch von unten etwas, in dem nämlich der kleinere Bruder immer zur Mutter marschiert ist. Seine Erfahrung war von Anfang an, wenn ich aggressiv auftrete, dann kriege ich noch mehr Schläge im übertragenen Sinne und verliere noch mehr meine Rolle in der Familie, meinen Stand. Deswegen hat er gelernt, von Anfang an zu schlucken. Darüber baute sich natürlich eine Aggression auf, die dazu führte, dass er im jugendlichen Alter anfing, im Außen sich in Schlägereien zu verwickeln. Für ihn da auch unbewusst, rückblickend, als wir es aufgearbeitet haben, wurde ihm natürlich deutlich, dass er auf einer ganz subtilen Art und Weise immer wieder die Leute einlud, zum Streit, provozierte, um dann verprügelt zu werden und sich dann zu wehren. So, und da gab es eine ganz grausame Situation, wo er richtig niedergeschlagen worden ist, also auch bewusstlos geschlagen worden ist, dass er darüber wie ein letzter Sargnagel gemerkt hat, also ich habe keine Chance. Und darüber entstanden übrigens auch zum Teil die körperlichen Schmerzen. Das waren noch gespeicherte Schmerzen von den Schlägereien, die er, als er sich dem Körper zuwandte, dann immer mehr fühlte und auch sich den Situationen auch deutlich wurde, wer er damals eigentlich gewesen ist, warum man ihn verprügelt hat, was dort sein innerer Anteil gewesen ist.
Du hast so schnell gesagt, das haben wir aufgearbeitet. Sag doch mal kurz, was genau habt ihr aufgearbeitet oder was musstet ihr aufarbeiten bei ihm?
Bei ihm mussten wir die Erfahrung aufarbeiten, wo er im ersten Schritt die Aggression anderer Menschen immer wieder chancenlos über sich hat ergehen lassen müssen. Und das ist natürlich eine hohe Herausforderung, da emotional überhaupt auch ranzukommen. Und die Situation in der Geschwisterkonstellation zu den Eltern, die Situation, wie er dort immer wieder der Verlierer gewesen ist, was sich dann in ihm darüber entwickelt hat. Was für eine Haltung in Beziehung, was für eine Haltung anderen Menschen gegenüber und was seine Art und Weise an Aggression gewesen ist, um in Anführungsstrichen selbst zuzuschlagen, ohne dass es auf dem ersten Moment sichtbar gewesen ist.
Musste er dann aber auch jetzt im Laufe dieses Prozesses sich eine neue Rolle aneignen oder beziehungsweise eine neue Rolle finden innerhalb der Familie?
Als er in die Beratung kam, war er schon Ende 30. Und insofern war die Familienkonstellation längst schon auch vorbei. Aber es ging darum, grundsätzlich in Beziehung eine neue Haltung einzunehmen, nämlich zu lernen, sich zu vertreten und Aggression als etwas Konstruktives zu sehen und nicht als etwas Destruktives. Also du brauchst im gewissen Sinne, brauchst du das Konstruktive, Aggressive, um ich zu sagen. So, und wie das möglich ist, ohne dass du dann in den Kampf und ins Prügeln gehst. Und er hat nicht körperlich mehr geprügelt, sondern er hat dann angefangen, die Menschen immer verbal zu provozieren und zu verprügeln, worüber er dementsprechend immer wieder auch die Konflikte eskalieren ließ.
Und trotzdem kennen wir ja alle die Situation, wenn wir 5, 6 Jahre zusammen in die Primarschule gegangen sind und uns dann 30, 40 Jahre nachher treffen, dass man wieder in die alten Rollenmuster fällt. Also in der Gesamtkonstellation. Dasselbe gilt ja auch für eine Familie. Also du hast jetzt gesagt, die Familienkonstellation war bei Ende 30 mehr oder weniger vorbei und trotzdem gab es ja wieder Begegnung mit der Familie. Also irgendwie musste er ja doch trotzdem dort irgendwie auch in der Familie wieder den Rang finden.
Naja, er konnte den Rang insofern finden, als dass er nicht mehr das Kind jetzt gewesen ist, sondern dass er durch die Aufarbeitung eine unabhängige Rolle eingenommen hat, hat er auch selbst Familie und selbst schon 2 Kinder, dass er darüber aus dem eigenen Stand in die Unabhängigkeit gegangen ist. Das heißt also, er war nicht mehr der mittlere verprügelte Junge, den man immer wieder treten konnte, sondern war selbst der Familienvater, der innerlich das aufgearbeitet hat und dementsprechend in der Familienkonstellation Und das ist einfach nochmal wieder jetzt die Betonung, ja, frei und unabhängig ich sagen zu können. So, und in dem Moment, wo du Erfahrungen und Erlebnisse hast, wo im Außen Aggressionen stattfinden, auf dich eingehen, ja, dann speicherst du das natürlich. Und dann wirst du das nur los, wenn du Bewusstsein reinbringst, wenn du die Situation durcharbeitest, wenn du sie fühlst, alle Schmerzen, die auch darüber entstanden sind, die Gefühle, dir anguckst, was für ein Verhalten ist daraus entstanden. Er hat sich in Beziehungen immer klein gemacht, aber hintenrum agiert. So, und du weißt, das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt. Ja, auf der einen Seite sich zu unterwerfen, aber dann in Anführungsstrichen zu einem sogenannten Schreibtischtäter zu werden, so immer so ein bisschen zu vergiften, da entfachst du Aggressionen in anderen Menschen und fühlst sich selbst aber immer als Opfer, der Schläge kriegt. So, und für ihn war es wichtig, auch das zu sehen, wie er, und da war wieder seine Mutter dann später eine Rolle, denn sie hat den Männern auch immer hintenrum Zunder gegeben, dass sie auch in den Kampf gegangen sind. Also er hat am Ende die Taktik der Mutter gewählt, um sich durchzusetzen und hat darüber dann aber immer wieder die Unterdrückung bekommen.
Okay, und seine Schmerzen, die er so lange erdulden musste, gingen dann zurück, trotz sportlichen Abnutzungserscheinungen und irgendwelchen körperlichen Schwachstellen?
Die gingen sehr zurück, ja, absolut. Also, und das, deswegen haben wir auch dieses Beispiel einmal genommen, weil das natürlich schon immer auch sehr eindrücklich ist. Ne? Das ist eindrücklich, wenn somatisch nichts gefunden wird und psychisch so eine Belastung ist, also der Mensch so voller psychischen, emotionalen Schmerz ist, dass der Körper irgendwann reagiert. Und du wirst körperlich dann nichts finden. Mhm. Du bist dann so aber verkrampft, dass du körperlich dementsprechend Schmerzen hast. Und ich erinnere, damals in der Klinik haben wir ja auch Gutachten geschrieben. Und da denke ich an eine Frau, die hat sich aufgrund einer Rückensituation früh berenten lassen, wo eigentlich eine leichte Protrusion gewesen ist, also eine leichte Vorwölbung einer Bandscheibe ist. Die Schmerzen, die sie empfunden hat, standen in keinen Vergleich zu dem körperlichen Befund.
Okay.
Sie ist mit Morphium behandelt worden. Also sie hat glaubhaft die Schmerzen erzählt. Ja, ist ja nicht so, dass die Menschen sich das einbilden. Und da ist eben auch rein von der organischen Seite her das Schmerzzentrum, wo die emotionalen Schmerzen im Gehirn verarbeitet werden, ist ganz nah, wo die körperlichen Schmerzen verarbeitet werden. Und hast du zu viel schmerzhafte Beziehungserfahrung hinter dir, die du nicht verarbeitet hast, dann ist es so, dass du dementsprechend das irgendwann körperlich merkst, beziehungsweise, wir haben das Thema Projektion, diese Schmerzen, wenn du sie nicht verarbeitest, immer in der Erfahrung nach außen projizierst und überall dementsprechend Menschen siehst, die dir Schmerzen zufügen, je nachdem, was deine Geschichte ist. Mhm. Und dann fängst du an, genau so die Beziehung zu gestalten und stellst immer wieder das Alte her, was den Schmerz verursacht hat. Deswegen ist es so wichtig, zu unterscheiden, was tragen wir in uns, auch an Unguten. Das ist das, was wir in der letzten Folge gehabt haben. Was verdrängen wir? Was wollen wir nicht zulassen? Wir müssen uns davon befreien, weil sonst schmeißen wir das sozusagen nach draußen, ohne es zu merken, und wiederholen immer ständig das, worunter wir leiden, und werden immer schwächer. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das durchzuarbeiten.
Also so quasi der seelische und psychische Schmerz als Multiplikator des physischen Schmerzes.
Ja, und du weißt, wie es ist, wenn der Körper krank ist, ja? Und Schmerzen sind fies. Wir haben auch über Schwindel gesprochen. Egal, was für Symptome ein Körper dann hat, dann wird dir bewusst, wie du auch begrenzt bist und was für eine hohe Herausforderung an seelischer Stärke es auch braucht, wenn du dann tatsächlich auch organisch manifestierte Erkrankungen hast, die zum Teil dann auch nicht wirklich mehr ganz weggehen, dann musst du sehr stark, auch sehr resilient sein, also dein Bewusstsein stärken, auch im Dialogischen, um damit umzugehen.
Also in dem Sinne können wir ja jetzt Stefan entlassen aus diesem, Thema, weil es kam ja, wie du erwähnt hast, kam das gut heraus bei ihm, er hat seinen Weg gefunden. Vielleicht noch ganz allgemein, was kann man in Beziehungen tun, um Projektionen zu vermeiden?
Einmal die Beziehung zu sich selbst gut führen. Also das, was wir bei der letzten Folge besprochen haben, immer wieder mit sich in Beziehung zu treten und sich abzugleichen im eigenen Ich. Sich zu fragen, wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Fühle ich mich in meinem Leben, in den Beziehungen, die ich führe, gut? Komme ich wesentlich vor? Und wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich schlecht, dann verdränge ich das nicht, sondern dann gehe ich diesem schlechten Gefühl auf den Grund und frage mich, wo ist diese Schlechte entstanden? Ist das in der aktuellen Beziehung entstanden? Oder ist möglicherweise noch etwas Schlechtes aus der Vergangenheit, was ich in mir zu lösen habe, weil ich sonst die aktuelle Beziehung beeinflusse? Also du bist in dir immer die Antwort. Deswegen auch das, was Thiel Jung sagt, im Außen, der dorthin schaut, der träumt. Aber wer nach innen schaut, erwacht. Das heißt also auch immer der erste Schritt, das ist auch die Augenhöhe. Ja, ich versuche, die äußere Realität zu betrachten, zu beschreiben, ohne sie zu bewerten. Dann gucke ich, was macht sie mit mir und überprüfe aber, inwieweit hat das möglicherweise etwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Und die kann ich nicht im Außen abarbeiten, sondern die muss ich in mir abarbeiten. Das ist der erste Punkt, ja. Offen zu sich selbst. Der zweite Punkt ist, dass du natürlich offen über das, was du an Eindruck hast, sprichst. Wie du den anderen erlebst, was du wahrnimmst, wie du dich fühlst. Und dass alle Beteiligten den Begriff der Projektion kennen. Niemand ist davor gefeit. Also erwachsen genug zu sein, zu sagen, okay, wenn wir eine Konstellation in unserer Beziehung haben, beruflich oder privat, wo sich einer plötzlich als Opfer fühlt, wo sich einer plötzlich hilflos fühlt und das Gefühl hat, ich kann nichts machen, dann kann ich einmal schauen, wo liegt es an mir als Beziehungspartner, was habe ich zu verändern, aber auch derjenige, der sich als Opfer fühlt. Was ist möglicherweise ein unbewusster Anteil in mir, den ich auf den anderen projiziere? In Partnerschaften ganz häufig wird der andere zum Vater oder zur Mutter. Und dann kommen die hilflosen Beziehungsmechanismen, wo beide nicht erfüllt sind. Also offen darüber sprechen. Immer wieder zu gucken, wenn Hilflosigkeit, Ohnmacht, Minderwertigkeit, Kleinheit reinkommt, dementsprechend das selbst überprüfen und miteinander rechtzeitig auch das anzusprechen.
Aha. Du hast einmal vom Begriff projektive Identifikation gesprochen. Was bedeutet das?
Projektive Identifikation ist nochmal eine Spur stärker letztendlich. Das sind ja alles Dynamiken als reine Projektion. Eine Projektion ist erstmal, dass da ein Mensch ist, der auf den anderen Menschen oder auf eine andere Situation ein Bild wirft und dieses Bild sieht. Das sagt erstmal überhaupt nichts über den anderen Menschen aus, was der damit macht. Das ist erstmal sehr einseitig, das ist der Monolog, das ist eine Einbahnstraße. Eine projektive Identifizierung, das ist eine Spur heftiger, weil in diesem Fall ist es, dass das Gegenüber sich mit dem Bild beginnt zu identifizieren. Und dann fängt das Spiel statt. Das heißt, der eine projiziert, der andere nimmt es an und dann fangen beide an, in dem System sich zu bewegen, was der Projizierte entwickelt. Das heißt also, da werden Welten, Beziehungswelten geschaffen, die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern mit Erfahrung von einem Menschen, auf die der andere Mensch aufgrund derer Erfahrung reagiert. Ich sage dir ein Beispiel. Ich hatte vor vielen Jahren ein Team, was ich beraten habe, wo es eine Führungskraft gab, wo das gesamte Team Schiss hatte, die Meinung zu sagen. Und die Führungskraft sagte immer die ganze Zeit, also ich kann das gar nicht verstehen, meine Tür ist offen, aber keiner kommt, keiner sagt was. Ich habe mit denen einen Workshop gemacht und dort war tatsächlich die Situation, wir saßen in einer Runde und ich hatte vorhin eine Analyse gemacht, es waren ganz viele Feedbacks auch schon schriftlich an die Wand geworfen, jeder wusste letztendlich schon, worum es geht, aber das Team, alles erwachsene Führungskräfte, Männer, trauten sich nicht, das selbst auszusprechen. Und immer, wenn sie etwas als Feedback zu dem Chef sagten, redeten die über Bande mit mir und sagten immer, ja, Herr Meier ist so und so. Und dann habe ich gesagt, fällt Ihnen auf, dass Sie immer, wenn Sie etwas über Herrn Meier sagen, ständig mit mir reden. Was ist denn da los? Und die trauten sich nicht zu sagen. Und ich fragte mich innerlich, was ist der Grund, dass diese Menschen, ein gesamtes Team, komplett gehemmt war?
Ja.
War das, dass die Führungskraft, der vermeintliche Herr Meier, der hieß natürlich nicht Herr Meier, Wutausbrüche hatte, die dominierte, offensichtlich unterdrückte? Nein, macht er nicht. Der saß die ganze Zeit da und sagte, ich bin offen. Erzählt mir. Also warum schwiegen Sie? Und dann gab es eine Situation am nächsten Morgen, wo es nochmal darum ging, ob wir uns jetzt trauten, in Anführungsstrichen. Und da wurde mir das an einer ganz kurzen Sequenz deutlich, denn der Herr Meier sagte, Frau Pries, bevor wir hier starten, brauche ich einmal, ich habe solche wahnsinnigen Kopfschmerzen, kann mir irgendjemand eine Tablette geben? Und in dem Moment wusste ich wusste auch aus seiner Geschichte, dass Herr Meier heftigste Versagensängste hatte. Und so voller Angst war, klein gemacht zu werden, weil das seine Biografie gewesen ist, die er nicht verarbeitet hat, die er aber auch nicht wirklich zugelassen hat. Diese Angst projizierte er auf das Team. Das Team war gelähmt, voller Angst, weil sie seine Angst übernommen hatten. Und sie wollten, derjenige, der oben ist, da wollten sie nicht draufdrehen. Da gab es eine Beißhemmung. Hatten seine Angst übernommen, haben sich nicht getraut, etwas zu sagen und deswegen geschwiegen. So, und das Ganze konntest du da auflösen, indem ich dem Herrn Meier dann auch deutliches Feedback gegeben habe. Das Team hat gesehen, der bricht nicht zusammen. Und darüber gab es dann auch einen wirklichen Turnaround. Und das bedeutete aber dann natürlich im Anschluss auch für den Herrn Meier, dass er seine Ängste durcharbeitete, dass er anfing, sich seinen Ängsten zu stellen, sich diese bewusst machte, genau schaute, wo sind sie entstanden, und dann begann auch die Beziehung zu sich selbst nochmal neu zu ordnen, aufhörte seine Identität an bestimmte berufliche Erfolge zu hängen. So, und in diesem Prozess der Selbstreflexion und auch der Selbsterkenntnis konnte er Verantwortung für seine Ängste übernehmen, musste die dementsprechend auch nicht mehr auf das Team verlagern, und dann war seine Tür tatsächlich auch offen. Und darüber konnte dann auch eine langfristig gesunde Feedbackkultur entstehen. Das heißt also, eine projektive Identifizierung ist, dass du heftigste Erlebnisse, Emotionen wie Ängste, wie Aggression auch, von deiner Psyche abspaltest, von deinem Ich. Das heißt, die sind dir bewusst nicht zugänglich und flottieren sozusagen frei um dich herum. Und dann gibt es das Gegenüber, was das einfach aufnimmt, aufgrund der eigenen Geschichte. Und so kannst du auch gesamte Systeme blockieren. Also du siehst das bei uns gesellschaftlich, aus Deutschland kennst du die Geschichte, wenn man sich fragt, warum können einzelne Menschen ein gesamtes System so lähmen? Warum verlieren sehr viele Menschen, die an sich nicht unintelligent sind, plötzlich ihre Mündigkeit? Warum werden die zu blinden Gefolgsleuten? Warum lösen sich eigentlich erwachsene Menschen in ihrem Ich auf, wenn ein bestimmter Mensch dort ist? Dann ist das immer das Phänomen der projektiven Identifizierung.
Würdest du also sagen, dass Projektion bzw. projektive Identifizierung gefährlich sein kann?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist natürlich abhängig davon, wie stark die Projektion ist und was projiziert wird. Mhm. Also das ist natürlich dann auch immer abhängig davon, je schwächer das Ich ist, je schwächer die gesunde Identität ist, umso stärker ist die Projektion und umso größer auch die Identifikation des Gegenübers. Wenn jemand mündig ist, eine gesunde Identität hat, dann sind die Projektionen und auch die Identifikation dort ganz gering.
Ja.
Und ich hatte ja jetzt eben angedeutet, wie gefährlich Projektionen sein können, auch anhand jetzt unserer Geschichte, auch die aktuellen gesellschaftlichen Lagen. Also da kann viel Gefährliches entstehen, was irgendwann außer Kontrolle gerät. Wenn du projizierst, projizierst du am Ende einen Teil von dir, der zu dir gehört, mit dem du aber nicht fertig wirst, und presst bzw. zwingst das Gegenüber in dieses Bild. Und je nachdem, wie stark das Gegenüber ist, lässt es sich zwingen und pressen. Aber ich mache noch mal ein anderes, einfaches Beispiel, was sicherlich jeder kennt. Du stehst morgens auf und hast eigentlich gute Laune, guckst in den Spiegel, findest dich einfach ausgeschlafen, fühlst dich gut, gehst zur Arbeit oder wo auch immer hin und dann triffst du auf einen Menschen, der dich anguckt und sagt, Mann, siehst du heute aber schlecht aus. Dem muss es ja richtig schlecht gehen. So, und in dem Moment ist bei dir das Gefühl, Mensch, habe ich mich getäuscht? Ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt, aber wie sehe ich eigentlich aus? So, und möglicherweise läufst du dann zum Spiegel, guckst dich an und suchst das Schlechte, was der andere in dir gesehen hat. Mhm. Es gibt ja die Aussage, was Peter über Paul sagt, sagt viel mehr über Peter als über Paul. Und der Dialog ist ein Gegenüberbleiben. Das heißt also, dazu in der Lage zu sein, zu wissen, wer ich bin, wer ich nicht bin und dann den anderen genauso zu sehen und auch zu lassen. Wenn du fragst, ob Projektion gefährlich ist, sie wird dann gefährlich, wenn eine Identifikation stattfindet. Und dein Beispiel mit dem Glas Wasser, das Glas Wasser, dem ist es ziemlich egal, was wir Menschen darauf projizieren. Ja, das Glas Wasser ist das Glas Wasser. Aber wenn du dir nun vorstellst, dass dieses Glas Wasser ein Mensch ist, der ständig mit Menschen zusammen ist, die alle möglichen Dinge auf ihn projizieren, dann kann es so weit gehen, dass der Betroffene irgendwann dieses Bild annimmt und dazu wird, obwohl er es gar nicht ist, und dann kaputt geht. Also du kannst mit Projektion, je wuchtiger sie sind, je stärker sie sind, kannst du Menschen kaputt machen.
Inwieweit spielt dann Projektion in der Kindheit eine Rolle?
Projektion kann in der Kindheit eine Rolle spielen und je mehr die Projektion in der Kindheit eine Rolle spielt, umso schwieriger wird es für das Kind, ein gesunder Erwachsener zu werden. Mhm. Also wenn ich dort die Menschen, die bei mir in der Praxis sind, auf der Suche nach sich selbst, sich auch von Mustern befreien, dann ist ganz häufig auch das Thema Projektion ein ganz wichtiges Thema, nämlich, dass die Eltern unbewusste Bedürfnisse, unerfüllte Sehnsüchte, Wünsche, Ängste, Sorgen, Ziele, eigene nicht erfüllte Ziele auf das Kind, den kleinen Menschen projiziert haben, sodass der kleine Mensch überhaupt nicht die Chance gehabt hat, wirklich zu sich zu finden, zu schauen, was macht meine Gestalt aus, sondern das elterliche Bild, wie der kleine Mensch zu sein hat, ist so stark gewesen, dass dort eine Anpassung stattgefunden hat und eine Identifikation damit stattgefunden hat. Und das ist dann immer auch die Aussage, wenn wir darüber sprechen, bin ich, wer ich bin, also eine gute Beziehung zu mir selbst, oder bin ich zu dem geworden, wozu man mich gemacht hat? Und das bedeutet unter anderem, dass ich unbewusste Projektion meiner Eltern verinnerlicht habe und dementsprechend auch dann mir zu eigen gemacht habe und danach lebe und möglicherweise weitergebe auch. Also da denke ich häufig an einen Mann, der sich immer wieder Gedanken gemacht hat, was andere Menschen über ihn sagen und sich viele Dinge gar nicht getraut hat, bis er in einer Therapiesitzung dort hinkam und für sich erkannte, dass diese tiefen Ängste eigentlich die projizierten Ängste seiner Mutter gewesen sind. Mhm. Oder ein anderer Mann, der nicht klar orientiert war, was eine gesunde Zielsetzung in seinem Leben tatsächlich ausmacht. Also was ihn beruflich eigentlich wirklich ausmacht, weil dort die Mutter ihre unerfüllten Wünsche auf den Sohn projiziert hat, den er als kleines Kind natürlich von Anfang an versucht hat nachzugehen, die Mutter glücklich zu machen und dementsprechend jetzt als erwachsener Mann im Straucheln ist, weil er nicht genau weiß, wer er eigentlich ist. Mhm. Projektionen sollten in der Kindheit so wenig wie möglich eine Rolle spielen und dafür ist dann eben auch der Dialog da, den wir immer wieder besprechen, auch was eine gesunde Kindheit ausmacht, dass die Eltern offen, interessiert, einfühlsam und bereit auf Augenhöhe sind, das Kind zu sehen, wer es ist und bereit zu sein, unser Kind soll nicht sein, wie wir es haben wollen, sondern wir sind dazu da, zu erkennen, was in ihm steckt, Das stärken, unterstützen, fördern und schützen wir auch, damit es am Ende ein wesentlicher, authentischer Mensch wird, der verantwortlich, identisch und mündig sein erwachsenes Leben gestalten kann.
Wir haben ja überwiegend über negative Projektion gesprochen. Kannst du noch einmal erklären, warum auch positive Projektionen negativ sein können?
Projektion ist an sich immer eine Illusion. Das heißt, Projektion verhindert die Gegenwart und verhindert die Realität. Und vor dem Hintergrund kann auch eine positive Projektion negativ sein oder ist sie am Ende auch negativ, weil dort ein Bild kreiert wird, was den Menschen in seiner Wahrhaftigkeit nicht wirklich zulässt. Wir hatten eben über die Kindheit gesprochen und die Eltern projizieren ja sehr, sehr häufig im positiven Sinne auf das Kind, bis dahin, dass das Kind auf den Thron gehoben wird und das Kind plötzlich Kräfte und Fähigkeit zugeschrieben bekommt, die der kleine Mensch gar nicht hat, sondern das sind die Wünsche der Eltern. Und das Kind wird dann dementsprechend immer in der Überforderung sein. Also insofern kann diese positive Projektion durchaus sehr, sehr negativ sein. Und das ist eben nicht nur in der Kindheit, sondern das sind auch in erwachsenen Beziehungen. Wenn dort ein Bild auf den anderen projiziert wird, dann hat er, auch wenn es noch so positiv ist, genau so zu sein. Und in dem Moment, wo er dieses Bild nicht erfüllt, dann platzt sozusagen die gesamte Beziehungsgestaltung und dann ist die Frage, was findet eigentlich noch statt? Und da entstehen natürlich dann auch ganz große Abhängigkeiten, wo die Sorge von Betroffenen sind, ich muss so und so sein, also ich muss die Erwartung des anderen erfüllen, weil wenn ich das nicht mehr tue, werde ich nicht geliebt und darüber findet natürlich dann auch nicht wirklich eine gesunde Beziehung statt und vor allen Dingen findet darüber kein eigenständiges und auch erfülltes Leben statt.
Kann man sagen, solange man projiziert, kommt man in seinem Leben beziehungsweise in seinen Beziehungen nicht wirklich an?
Ja, das kann man sagen. Man kann am Ende sagen, solange wir projizieren und solange wir am Ende darüber auch eine Beziehungsdynamik herstellen, leben wir ein Leben, was ein Film ist oder wie ein Mann einmal sagte, was Drehbuch ist. Ja, wir schreiben letztendlich immer wieder neue Drehbücher aus alten Situationen, mit denen wir nicht fertig geworden sind und versuchen uns selbst und die Menschen in die jeweiligen Rollen zu pressen. Und so kommt natürlich niemand wirklich an.
Ja.
Ich hatte ja zu Beginn C.G. Jung zitiert, wer nach außen guckt, der träumt. Also wer auch nach außen projiziert und wer nach innen blickt, der erwacht. Das heißt also, es geht darum, das, was wir in unserem Podcast ja auch immer wieder besprechen, es geht darum, bereit zur Augenhöhe zu sein, bereit zu sein, herausfinden zu wollen, wer ich wirklich bin, bereit zu sein, anzunehmen, zu respektieren, wer mein Gegenüber ist, aufhören zu wollen, ständig an anderen Menschen herumdoktern, zu wollen, sie in bestimmte Rollen und Bilder pressen zu wollen, sondern eine gemeinsame Anerkennung von Realitäten, von wesentlichen Realitäten und dann auch die tiefe Demut, der Respekt, das Bestreben, gemeinsam nach Wesentlichen zu suchen und zu gestalten. Und solange wir dazu nicht bereit sind, solange wir nicht bereit dazu sind, auch Verantwortung zu übernehmen für die Erfahrung, die wir gemacht haben. Der Stefan aus unserem Beispiel, der hat ja seine biografischen Erfahrungen erst mit 40 aufgearbeitet und hat die ganzen Aggressionen, die auf ihn zu Unrecht eingewirkt haben, so verdrängt, dass er sie letztendlich immer ständig nach außen projizieren musste und selbst immer zündeln musste, um darüber seine unbewältigte Vergangenheit zu seinem eigenen Leid und auch zum Leid seiner Umwelt immer wieder herzustellen.
Okay.
Also solange wir projizieren, kommen wir nicht an. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein dumpfes Gefühl bekommen, Ich habe irgendwo das Gefühl, dass ich vielleicht in einer oder der anderen Beziehung in einer Projektionsschleife hänge, dann wäre das doch eine ganz gute Möglichkeit, einmal innezuhalten und sich zu fragen, welches Drehbuch schreibe ich da eigentlich permanent und was braucht es, um davon endlich abzulassen und zurück in die Gegenwart zu gehen.
Ich möchte zum Schluss dieser Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das haben wir jetzt in den letzten 2, 3 Folgen immer wieder mal gemacht, gibt es Tipps von dir eben in Bezug auf Triggern oder eben auf Projektion, wo man das bei sich selber vielleicht auch mal ein bisschen beobachten oder prüfen könnte?
Also die Projektion kann dort nicht stattfinden, wo du die Augenhöhe hast. Und die Augenhöhe ist immer wieder auch ohne Bewertung zu beschreiben, was ist. Im Außen einfach Situationen, Menschen, Personen beschreiben. Und im nächsten Schritt kannst du es in Beziehung zu dir setzen. Das Gleiche auch beschreiben, was ist in dir? Mhm. Was ist in dir? Und dann im Sinne der Augenhöhe, das, was du fühlst, was du denkst, ist das ein Zustand aus der Vergangenheit oder ist das etwas, was sich jetzt aus der Gegenwart ergeben hat? Also lebst du in der Vergangenheit oder in der Gegenwart? Und ein ganz, ganz zentraler Aspekt ist, dass Projektionen natürlich dann häufig stattfinden, wenn die Menschen zum Kind werden oder die Kindheit noch nicht hinter sich gelassen haben und sich ohnmächtig fühlen, hilflos fühlen. Also wenn diese heftigen Gefühle kommen, da einfach mal zu gucken, Mensch, bin ich möglicherweise dort in einem Zustand, aus der Vergangenheit, den löse ich und dann betrachte ich nochmal und beschreibe ohne Bewertung das Außen und gucke dann im dialogischen Sinne, was ist der jetzigen Realität angemessen zu tun. Und da haben wir immer die Orientierung, den Dialog, die Gleichberechtigung dafür zu sorgen, das Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben und auch aktiv eben die Werte wie Respekt, wie Augenhöhe, Interesse, Offenheit, also das sozusagen zu ersetzen, darüber löschst du automatisch schon auch, dass du in der Vergangenheit bleibst.
Sehr spannend, vielen herzlichen Dank. Ich möchte eigentlich mit diesem Sinnbild, wo ich begonnen habe, mit diesem halb leeren, halb vollen Glas Wasser schließen. Und zwar kann man ja schon sagen, das halb volle Glas Wasser viel einfacher zu leben ist als das halb leere Glas Wasser, oder?
Natürlich, jetzt im Sinne der Bewertung sagen, ja, es ist halb voll. Natürlich ist es schön. Mhm. Ja, absolut. Du siehst die Chancen, du siehst die Möglichkeiten. Und wenn du halt nur die Defizite siehst, dann bist du letztendlich im Negativen. Also insofern hast du natürlich absolut recht.
Schön, das können wir so stehen lassen. Vielen herzlichen Dank für den Austausch.
Ich danke dir.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen alles Gute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund und bis bald.